SWR1 Radioreport Recht.
Mit Michael Nordhardt. Geständnis oder Gefängnis, der Deal im Strafverfahren. Guten Abend.
Ich war überzeugt an diesem Tage, wenn ich dieses Geständnis nicht abliefern würde, wenngleich es wahrheitswidrig ist, dass ich an diesem Tage verurteilt werden würde zu einer 4-jährigen Haftstrafe. So hat man mir das vor Augen geführt und eine entsprechende Drohkulisse aufgebaut.
Das sagt jemand, der einen Deal mitgemacht und es dann bereut hat. Wir sprechen mit ihm später in der Sendung. Und so läuft der Deal. Das Gericht bietet dem Angeklagten eine mildere Strafe an, im Gegenzug für ein Geständnis. Bei mir im Studio Kolja Schwarz aus der SWR-Redaktion Recht und Justiz.
Hallo Michael, ich grüße dich.
Jetzt hat die Frage Deal or No Deal in den vergangenen Tagen mal wieder ein bisschen Zunder bekommen, weil es eine neue Studie dazu gibt. Und deine Leidenschaft für Strafrecht und Strafprozessrecht ist bekannt, ist kein Geheimnis. Und deshalb bist du, glaube ich, heute hier genau der Richtige für dieses Thema.
Das kann ich zumindest nicht abstreiten. Aber ganz allein bin ich natürlich nicht. Wir holen uns nachher noch Verstärkung. Am Telefon wollen wir sprechen mit Professor Jörg Kinzig von der Uni Tübingen. Der war nämlich an dieser Studie, die du angesprochen hast, beteiligt. Und die ist wirklich spannend, weil sie zeigt, ob sich die Justiz an die Regeln hält, die das Bundesverfassungsgericht zur Verständigung im Strafprozess fordert und die eben auch das Gesetz vorgibt.
Und du hast außerdem mit dem Mann gesprochen, der für dieses Urteil 2013 mit seiner Verfassungsbeschwerde gesorgt hat. Du hattest ihn hier vor Ort damals im Gericht interviewt und hast heute dann nochmal mit ihm telefoniert.
Genau, Jens Rohde heißt er, ist Polizist. Damals ist er vom Landgericht Berlin nach einem Einsatz wegen Raubes verurteilt worden. Diesem Urteil lag ein Deal zugrunde und ich habe ihn zunächst mal gebeten, heute am Telefon mir noch einmal zu erzählen, was damals passiert ist.
In diesem Einsatz lagen verschiedene Überprüfungen von Straßenhändlern in Berlin zugrunde. Wir haben hier vermehrt mit Zigarettenhandel zu tun im Land Berlin und da trug es sich zu, dass verschiedene Örtlichkeiten von Straßenhändlern überprüft worden sind mit der Sicherstellung von wenigen Zigaretten. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Denn als 2 Wochen später die Frage nach den dazugehörigen schriftlichen Arbeiten auftauchte, musste man feststellen, dass keine schriftlichen Arbeiten getätigt worden sind.
Das heißt, es gab keinen Polizeibericht?
Ja, das trifft das schon im Kern.
Jetzt wurde Ihnen dann vorgeworfen, Sie hätten die Zigaretten für sich behalten wollen und weil Sie dann bei dem Einsatz auch natürlich Ihre Dienstwaffen dabei hatten, die auch noch geladen waren, hat die Staatsanwaltschaft das dann als Raub eingestuft. Sind die Zigaretten denn gar nicht in die Asservatenkammer gekommen? Also waren die wirklich weg oder wie war das?
Ja, wissen Sie, also die Zigaretten, die waren im Nachhinein niemals weg. Letztlich sind die schriftlichen Arbeiten, so wie sie abgesprochen worden sind, nicht erfolgt. Und weil die eben nicht verschriftlicht worden sind, hat man überlegt, wie könnte man das Kind denn taufen? Und ja, die Wegnahme einer fremdbeweglichen Sache ist schlichtweg ein Diebstahl und das mit Waffen ist dann in diesem Falle zu einem schweren Raub klassifiziert worden.
Klingt alles wie ein großes Missverständnis. Sie kamen dann aber dennoch vor Gericht. Warum hatten Sie da keine Möglichkeit, die Sache aufzuklären?
Naja, beim Gericht war das dann so, also am Tag der Hauptverhandlung gab es im Grunde genommen schon eine vorgefertigte Meinung, weil das, was verschriftlicht worden ist, im Rahmen der Ermittlungen ein sehr schlüssiges Bild ergeben hat. Und auf die Meinung der Angeklagten, also mich und meines Kollegen, es gab insgesamt 2, kam es gar nicht so sehr an. Vielmehr hat dann eine sogenannte Absprache stattgefunden nach einer Verhandlungsunterbrechung direkt am ersten Verhandlungstag.
Lassen Sie uns da nochmal bleiben. Wie darf ich mir das vorstellen? Was hat Ihnen das Gericht da konkret angeboten? Wie sah das aus?
Ja, der Vorsitzende, der kam im Rahmen der Verständigung auf meinen Kollegen und mich zu und meinte, ja, ich kann Ihnen 2 Jahre auf Bewährung anbieten, wenn wir auf eine weitere Beweisaufnahme, Beweiserhebungen verzichten. Wenn wir jetzt aber in die Beweisaufnahme einsteigen, garantiere ich Ihnen 4 Jahre ohne Bewährung.
Mhm. Passierte das im Gerichtssaal oder irgendwie auf dem Flur? Oder?
Ja, das passierte nach einer Verhandlungsunterbrechung auf dem Flur vor dem Gerichtssaal.
Warum haben Sie sich darauf eingelassen?
Das ist schlichtweg meiner sozialen Verantwortung meiner Familie gegenüber geschuldet gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich verheiratet, hatte 3 Kinder und auch eine entsprechende Verantwortung der Anwesenheit als Erziehungsberechtigter. Und wenn man gesagt bekommt, Keule, wir können hier in der Beweisaufnahme einsteigen, aber ich bin von dem Schriftsatz dermaßen überzeugt, dass am Ende Minimum 4 Jahre ohne Bewährung rausspringen. Dann habe ich mich dann doch lieber für ein falsches, wahrheitswidriges Geständnis entschieden und die 2 Jahre auf Bewährung genommen, um weiter anwesend sein zu können in meiner Familie. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Geständnis eine Woche später schriftlich widerrufen. Das hatte aber erstmal keine rechtlichen Auswirkungen.
Also insgesamt natürlich eine krasse Geschichte und ziemlich spannend, oder Kolja?
Ja, auf jeden Fall. Also hat mich auch sehr beeindruckt.
Er wurde dann also, wie angekündigt, zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt, musste nicht ins Gefängnis damit, aber er war vorbestraft und weil seine Strafe mehr als 1 Jahr betrug, musste er auch seinen Job als Polizeibeamter aufgeben. Er hat dann Verfassungsbeschwerde eingelegt, aber bevor wir gleich hören, wie es mit ihm weitergegangen ist, lass uns nochmal ein bisschen grundsätzlicher zum Deal werden. Wir haben da das Gericht, wir haben die Staatsanwaltschaft und den Angeklagten oder die Angeklagte und die verständigen sich darüber, wie ein Strafprozess weitergeht und vor allem, ja, mit welchem Ergebnis er enden könnte. Wie kann sowas überhaupt sein?
Klar ist, das Schuldprinzip, das ist im Grundgesetz verankert und damit einhergehen ganz viele Dinge, zum Beispiel die Pflicht zur Erforschung der Wahrheit, der Grundsatz eines fairen, eines rechtsstaatlichen Verfahrens, die Unschuldsvermutung, von der man so oft hört, aber auch die Neutralitätspflicht der Gerichte. Und all das schließt natürlich auf jeden Fall aus, dass die Verfahrensbeteiligten einfach so hier eine Strafe aushandeln wie auf dem Basar und die Wahrheit dabei auf der Strecke bleibt. All das verbietet, dass es so etwas gibt, wie wir hier bei Jens Rohl gehört haben.
Also nicht wie auf einem Basar, sagst du, und dennoch gibt's den Deal. Der steht sogar im Gesetz.
Ja, da steht der Deal, beziehungsweise, wie es richtig heißt, die Verständigungen im Strafverfahren drin. Und die gibt es übrigens schon seit 35 Jahren, wenn auch nicht im Gesetz. Denn die Justiz ist gut ausgelastet, zum Teil auch überlastet. Sie muss irgendwie dieser Verfahrensflut Herr werden. Außerdem gibt es auch, das muss man auch sagen, den Beschleunigungsgrundsatz. Das heißt, unnötige Verfahrensverzögerungen dürfen nicht sein. Ellenlange Verfahren führen oft auch dazu, dass die Wahrheit am Ende irgendwie verwaschen oder verfälscht wird. Und auch für Opfer, muss man sagen, von Straftaten ist es natürlich ganz wichtig, dass es zu einem schnellen Urteil kommt. Und das ist auch für die Allgemeinheit oft wichtig, für die Wirkung von Strafe. Als letzten Punkt noch genannt, Beschuldigte dürfen nicht ewig in Untersuchungshaft sitzen.
Vielleicht jetzt schon mal im Zusammenhang mit dem, was das Bundesverfassungsgericht zu dem Paragrafen gesagt hat. Hören wir mal, was Andreas Voskuhle damals gesagt hat. Er war damals noch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Informelle Absprachen, die in der Praxis in der Vergangenheit nicht selten vorkamen, sind unzulässig und stellen einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar.
Also im Klartext heißt das, es darf Verständigungen geben, wenn sich die Justiz an die Regeln hält, die das Gesetz dafür vorgibt. Welche Regeln sind das jetzt?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat das sehr klar aufgeführt damals und hat zum Beispiel gesagt, das Gericht hat immer und trotz einer Verständigung die Pflicht, das, was da passiert ist, von sich aus aufzuklären. Das heißt, eine Verständigung kann nicht alleine zu einem Urteil führen und ein Geständnis ist immer zwingend auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. Also nur weil ein Angeklagter sagt, ja, ich war das, das stimmt so, wie es war, darf das Gericht nicht verurteilen, sondern muss das ganz zwingend überprüfen. Und das Gericht darf nicht eine bestimmte Strafe auf den Punkt zusagen, sondern lediglich so eine Ober- und Untergrenze der Strafe.
Was heißt das? Mach da vielleicht mal ein Beispiel.
Ja, also wenn wir uns den Fall von Jens Rohde jetzt zum Beispiel nochmal anschauen, da wurde ihm ja gesagt, es gibt dann, wenn er das Geständnis ablegt, 2 Jahre. Das dürfte zum Beispiel auf gar keinen Fall sein und man dürfte ihm auch nicht damit drohen, dass es sonst 4 werden, wenn er kein Geständnis abgibt, sondern das Gericht hätte sagen können, nach einem Geständnis werden wir das rechtlich werten und am Ende wird wahrscheinlich eine Strafe rauskommen, die so zwischen 2 und 3 Jahren zum Beispiel liegt.
Wie transparent muss denn dann so ein Deal eigentlich sein?
Sehr transparent. Die Verständigung muss zwingend in die Hauptverhandlung einbezogen werden. Es darf also nicht in Hinterzimmern oder Gerichtsfluren gedealt werden, so wie das zum Beispiel bei Jens Rohde war. Wir haben es gehört.
Die Justiz hält sich nicht an die Regeln. Und jetzt ganz aktuell gibt es eine neue Studie, wie sich das entwickelt hat. In Auftrag gegeben wurde diese Studie vom Bundesjustizministerium und ich freue mich, dass wir jetzt mit einem der drei Professoren sprechen können, die diese Studie gemacht haben. Am Telefon ist jetzt Professor Jörg Kinzig von der Uni Tübingen. Herr Professor Kinzig, Sie leiten in Tübingen das Institut für Kriminologie. Wie sieht's denn jetzt aus? Hält sich die Justiz inzwischen an die Regeln, die im Gesetz stehen und die das Verfassungsgericht vorgegeben hat? Oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also man kann das nicht bejahen, dass sich die Gerichte oder die Beteiligten vielleicht besser ja im Strafverfahren sich durchweg an die Regeln halten würden.
Ich habe ein bisschen in Ihrer Studie geblättert, da steht zum Beispiel drin, jeder fünfte Richter, jede fünfte Richterin sagen, es gibt nach wie vor informelle Absprachen, also Deals, bei denen das Verfassungsgericht und auch das Gesetz sagen, die darf es nicht geben. Bei den Strafverteidigern geben es auch 40% sogar zu. Bei den illegalen Absprachen, es gibt ja die verbreitete Meinung, nur wer Geld hat und sich gute Anwälte leisten kann, der profitiert von solchen Verständigungen. Ist das so? Ist das auch ein Ergebnis Ihrer Studie?
Naja, da muss man einerseits sagen, dass es Verfahrenstypen gibt, bei denen es häufig zu einer Verständigung, aber auch zu einer illegalen Absprache kommt. Das sind klassischerweise Wirtschaftsstraftaten, es sind Steuerstraftaten.
Weil die besonders kompliziert sind und das Gericht
da... Drogendelikte, genau, weil die einerseits besonders kompliziert sind, andererseits aber auch sozusagen eine Masse vorhanden ist. Also Drogendelikte kann es viele geben über einen langen Zeitraum. Denken Sie an Wirtschaftsstraftaten, da kann das genauso sein. Und das ist etwas anderes als bei einem Tötungsdelikt. Da hat sich herausgestellt, das war aber vorher schon vermutet worden, da gibt es eher wenige Verständungen oder Absprachen. Da geht es ja oder kann es eigentlich nur darum gehen, hat A die Person B getötet oder nicht. Also von daher muss schon mal eine Masse sozusagen für eine Absprache vorhanden sein. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass im Rahmen dieser intensiven Interviews doch die Hälfte der Richter am Amtsgericht angegeben haben, dass sie mit nicht anwaltlich vertretenen Mandanten keine Absprachen vornehmen. Was also darauf hindeutet, jedenfalls, dass eine Benachteiligung von den Angeklagten vorhanden ist, die vor dem Amtsgericht ohne Strafverteidiger auftreten.
Das ist spannend, was der Gesetzgeber jetzt da aus Ihrer Studie macht.
Ja.
Herr Professor Kinzig, vielen, vielen Dank fürs Mitreden hier bei uns.
Bitteschön.
Und Kolja, wir haben jetzt noch offen, wie es mit Jens Rohde weitergegangen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat damals also seine Verurteilung aufgehoben.
Und ich habe ihn vorhin am Telefon natürlich gefragt, wie es dann für ihn weitergegangen ist.
Na, in dem Fall ist es dann mit einem Freispruch für mich zu Ende gegangen.
Und heißt das, Sie durften dann auch wieder in den Polizeidienst? Also arbeiten Sie wieder in Ihrem alten Job?
Ja, ich bin tatsächlich wieder eingestiegen in meinen Job.
Das hat sicherlich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Kraft gekostet. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns da auch heute Jahre danach nochmal von berichtet haben und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Also alles in allem natürlich schon eine krasse Geschichte irgendwie. 4 Jahre angedroht, 2 Jahre bekommen, dann zum Bundesverfassungsgericht, dann ein neues Verfahren und am Ende freigesprochen. Kolja, was glaubst du, wie geht's denn jetzt insgesamt weiter mit diesen Verfahrensabsprachen?
Ja, ich finde das ganz schwer zu sagen. Das kam ja gerade in dem Gespräch mit dem Professor Kinzig auch schon raus und da habe ich das auch schon angedeutet. Es ist ganz schwer, glaube ich, Regeln zu schaffen, die komplett verhindern, dass es da auch weiter informelle Absprachen gibt, weil es eben irgendwie dann oft doch für alle vorteilhaft ist. Aber der Gesetzgeber muss jetzt irgendwie handeln, sonst, und so hat es das Verfassungsgericht gesagt, entsteht ein verfassungswidriger Zustand. Das heißt, wenn wieder jemand dann nach Karlsruhe geht, dann würde das Gesetz sicher gekippt. Also können wir gespannt sein, was das Bundesjustizministerium und die Politik daraus jetzt macht.
Das war der SWR 1 Radioreport Recht. Geständnis oder Gefängnis, der Deal im Strafverfahren. Mein Name ist Michael Nordhardt.